بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقيمة النام الله زيجر محايل ومحات سشكايد من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايش بتزوج راس كاين جوت كيبت أصى الله ايش بتزوج راس محمد الله سينا unseren Gesandtes. Liebe Geschwister, wir sind angekommen beim 19. Vers von Surat Al-Hadid. Wir sind bei Surah 57. Und der Mushaf, der in Medina gedruckt wird, ist es auf der Seite 540. Und das ist die vierte Sitzung. Und inshallah ta'ala, voraussichtlich die drittletzte Sitzung, inshallah tabaraka. Entschuldigung, die vorletzte, inshallah ta'ala. Wir lesen wie immer erst einmal die Verse vor, die wir heute vorhaben, zwar Vers Nummer 19 bis 24. Sofern die Zeit uns genügt, inshallah. Azza wa Jal. Ich bin von meiner Seite immer motiviert, auch wenn es länger dauert. Aber ich habe Angst, dass die Brüder manchmal vor mir müde Augen bekommen. Tayyib. Allah sagte sinngemäß übersetzt: Jene, ich lese euch das mal jetzt so vor und lasst die Klammern weg, ja? Weil was in Klammern steht, das ist praktisch hinzugefügt. Als erläuternd, ist dringend notwendig, aber ich will euch auch noch was erzählen können. Jene, die an Allah und an all seine Gesandten glauben, sind es, die ständig die Wahrheit bestätigen und die Zeugen bei ihrem Herrn. Sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht, jene aber, die nicht glauben und unsere Zeichen verleugnen. Sie sind es, die Insassen des Höllenfeuers sein werden. Wisst, dass das Leben auf Erden nur Spiel und Ablenkung ist, Schmuck und Prahlerei zwischen euch und ein Streben nach mehr und mehr an Besitz und Kindern. Sein Gleichnis ist das eines reichlichen Regens, und die Pflanzen, die er wachsen lässt, bereiten dem Ackerbauern Freude. Dann verdorren sie und du siehst sie gelb werden, und daraufhin werden sie brüchig und zu Staub. Und im Jenseits wartet heftiges Leiden und Vergebung von Allah und sein Wohlgefallen. Das Leben in dieser Welt aber ist nichts anderes als ein trügerischer Genuss. Wetteifert miteinander um die Vergebung eures Herrn und um das Paradies zu erlangen, dessen Breite so groß ist wie die Himmel und die Erde. Es ist für jene vorbereitet, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist die Huld Allahs, die er zuteil werden lässt, wem er will. Und Allah ist der, der überaus große Huld besitzt. Kein Unglück trifft die Menschen auf Erden oder einen Einzelnen von euch, das nicht bereits verzeichnet ist. Noch bevor wir sie, das heißt die Menschen, hervorbrachten. Wahrlich, das ist für Allah ein leichtes. Damit ihr weder verzweifelt seid, weil euch etwas Gutes entgangen ist, noch euch übermütig über das freut, was er euch gegeben hat. Allah liebt keinen, der eingebildet und hochmütig ist. Der geizig ist und andere zum Geiz aufruft, und wer den Rücken kehrt, der soll wissen, dass Allah es ist, der sich selbst genügt und dem aller Lobpreis gebührt. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns diese Verse verstehen lässt, in die Bedeutungen in unsere Herzen eindringen lässt und dass wir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala über Allah uns den Erfolg verleihen, diese Verse in die Tat umzusetzen, soweit es uns möglich ist. Allah subhanahu wa ta'ala hatte im vorigen Vers, im 18. Vers, das ein bisschen den Textzusammenhang herzustellen, was übrigens nicht immer eine sehr einfache Aufgabe ist, Allah subhanahu wa ta'ala hatte in dem vergangenen Vers die Menschen zum Spenden aufgerufen. Und er sagte sinngemäß, wer ist derjenige, der Allah ein Darlehen geben möchte? Qard, Hasan. Unter einem schönen Darlehen verstehen wir im Arabischen immer ein zinsloses Darlehen. Denn ein Zinsdarlehen ist nicht schön, da derjenige, der ihn dir gewährt, davon profitieren will. Und nun redet er, subhanahu wa ta'ala, über die Eigenschaften der Gläubigen und was sie im Jenseits erwarten wird, als würde er sagen, Voraussetzung er hat euch zum Spenden aufgerufen, aber Voraussetzung dafür ist eben der Glaube an Allah und den letzten Tag. Wie wir gesagt haben, Surat al-Balad, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, nachdem er die Menschen angesprochen hat zu guten Taten, mehreren guten Taten, unter anderem das Speisen an einem Tag der Hungersnot, it'amun fi yawmin dhi masghaba, dann sagt er danach, ein paar Verse später, thumma kana min alladhina amanu. Das heißt, darüber hinaus, thumma, was heißt darüber hinaus, ja, gehörte er zu denjenigen, die geglaubt haben. Das ist Voraussetzung. Deswegen ist genauso wie die Tahara Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Gebets, genauso der Iman Voraussetzung für die Akzeptanz der Taten. Was mit den Menschen, die Gutes tun, aber die nicht an Allah glauben? Allah subhanahu wa ta'ala tut ja niemandem Unrecht. Allah subhanahu wa ta'ala belohnt den Menschen eventuell schon in diesseits. Wie der Ungläubige bekommt in diesem Leben schon seine guten Taten zurück. Durch Gesundheit, durch Geld, durch Stellungen in der Gesellschaft, durch Schlechtes, das ihm abgewehrt wird. Aber im Jenseits wird keine einzige Hasana in der Waagschale einen Wert haben. Weil sie haben es nicht für Allah gemacht. Die Gläubigen aber, erstens, als würde Allah uns in dem 19. Vers sagen, Voraussetzung dafür ist der Iman an Allah und seine Gesandten. Und als würde er sagen, nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit zu spenden. Es gibt deswegen noch eine Tat, die weitaus wichtiger ist und gewaltiger ist und schwerwiegender ist in den Waagschalen. Und das ist der Iman an Allah und den letzten Tag, beziehungsweise den Iman an Allah und an die Gesandten. Deswegen sagt er, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, jene, die an Allah und an all seine Gesandten glauben, sind es, die ständig die Wahrheit bestätigen. Und die Zeugen bei ihrem Herrn. Bei dem Vers müssen wir kurz Halt machen, um ihn zu verstehen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die an Allah glauben und allen seine Gesandten, im Arabischen heißt es, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, gemeint ist an alle Gesandten, denn normalerweise ist das die, also sprachlich gesehen, ist das die Ausgangslage. Ausgangslage, wenn ich dir sage, du glaubst an Allah und seine Gesandten, dann machen wir davon keine Ausnahme, es sei denn, Allah hat eine Ausnahme gemacht, da es keine Ausnahme gibt, ist hier berechtigt, den Vers auch dementsprechend zu übersetzen, den man sagt, diejenigen, die an Allah und all seine Gesandten glauben. Und wie wir einmal gesagt haben, auch in Surat al-Shu'ara, die Dichter, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Surah Shu'ara ist 26. Surah, inshallah. Dort weist Allah darauf hin, auf diese Thematik, als er sagt, in mehreren Versen sagt er ähnlich, sagt er, كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِينَ. Die Ad haben die Gesandten der Lüge bezichtigt. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ Hud. Als ihr Bruder, das heißt, weil er kommt vom gleichen Volk, ja, Hud zu ihnen sagte und so weiter und so fort. Also als würde Allah uns sagen, es wurde doch nur ein Prophet zu ihm gesandt, aber sie haben alle Gesandten der Lüge bezichtigt. Weil man kann nicht an einen Gesandten glauben und nicht an die anderen glauben. Ist einfach nicht möglich. Weil eben die einen die anderen auch angekündigt haben. Deswegen, wenn wir hier sagen, das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn wir sagen, jene, die an Allah und all seine Gesandten glauben, dann ist eben nicht nur die Bestätigung gemeint, dass sie Gesandte Gottes sind, sondern damit ist auch gemeint, dass wir an das glauben, womit sie entsandt worden sind. Das ergibt sich auch aus dem Wort, denn im Deutschen zumindest, im Arabischen natürlich auch, ja, weil der Gesandte, gesandt ist ein Partizip, das heißt, er ist mit irgendwas gesandt worden. Wenn du an ihn glaubst, dann glaubst du natürlich an den, der ihn entsandt hat. Sonst glaubst du nicht, dass er der Gesandte ist. Okay? Das ist, also musst du automatisch glauben an den Propheten und auch an den Koran und an die Sunna des Propheten. Und das eine geht nicht ohne dem anderen. Das ist also jetzt nicht irgendwie weit hergeholt, sondern es ergibt sich aus dem Wort. Ja? Es ergibt sich aus dem Wort allein schon. Und, dann kommt noch hinzu, als Nebeninformation oder weitere Information, dass nicht nur das Bestätigen dessen, was sie gesagt haben, wahr ist, zum Glauben gehört, sondern auch, dass man ihnen folgt. Und das ist eine Tat, und wir glauben fest, ja, als Ahl-Sunnah Jama'ah glauben wir, dass eben die Taten Teil des Iman sind. Jene, die an Allah und all seine Gesandten glauben, sind es, die ständig die Wahrheit bestätigen. Arabisch heißt es Humus Siddiqun. Siddiqun. Siddiqun ist im Arabischen, kann man sagen, das ist jetzt nicht das Fachwort dafür, aber es ist eine Steigerungsform von Musaddiq. Musaddiq, das hatten wir letztes Mal gehabt, bei dem einen Vers, Innal Musaddiqina oder Innal Musaddiqina, das ist eine Steigerung von Siddiq. Und was heißt Steigerungsform? Du könntest ja sagen, du glaubst an eine Sache oder du glaubst nicht an eine Sache. Okay? Nee, das ist nicht eben so. Erstmal, wir wissen, der Iman ist unterschiedlich stark bei den Menschen. Okay? Aber auch die Frage ist, wie schnell glaubst du an eine Sache? Alhamdulillah, die meisten Menschen glauben, ohne Wunder zu sehen. Richtig? Aber es gibt Menschen, die sagen, erst wenn wir ein Wunder sehen, glauben wir. Die Sahaba radiallahu anhum, nicht alle haben sofort geglaubt. Manche haben erst ihren Iman angenommen, nachdem Makkah befreit worden ist. Und so weiter und so fort. Das heißt also, die Geschwindigkeit und die Intensität und die Bedingungslosigkeit bei den Menschen, wie schnell sie den Glauben annehmen oder wie schnell sie die Wahrheit bezeugen, ist nicht immer gleich. Und nicht jeder ist wie Abu Bakr radiallahu anhu, der sofort alles hinnimmt, wie es ist und verinnerlicht. Also wir glauben auch an den ganzen Koran. Wir alle glauben an den ganzen Koran. Aber die Intensität dieses Glaubens oder die Wahrhaftigkeit dieses Glaubens an die Verse zeigt sich sehr wohl an deinen Taten. An deiner, wie sehr du dich an diese Worte hältst und wie du dich leiten lässt. Also wenn ein Mensch ein Vers vom Koran vorgelesen bekommt, in dem zum Spenden aufgerufen worden ist, und der Mensch sofort vornimmt, bei nächster Gelegenheit etwas herzugeben für Allah Azza wa Jal, zum Beispiel einer Weise, dass er in den Briefkasten schmeißt, dass niemand was mitbekommt davon, dann zeigt das seine Bereitschaft für die sofortige Umsetzung der Verse. Der andere überlegt sich und kämpft mit seinem inneren Ich, sage ich mal, und soll ich geben, wie viel soll ich geben und wie viel tut es mir, wie viel tut es mir nicht weh. Sind die Gelehrten haben auch gesagt, nicht jeder hält das aus, wie Abu Bakr gemacht hat, radiallahu anhu, dass er sein gesamtes Vermögen hergegeben hat. Nicht jeder kann das. Also viele von uns, also vielleicht, wenn ich sage, die meisten, alle, Allahu a'lam, wenn unser gesamtes Vermögen vielleicht im Eifer des Gefechtes in einer Versammlung, wo zum Spenden aufgerufen worden ist, gibt er alles her. Aber wenn er zu Hause ist, fängt er an zu bereuen, hätte ich doch nicht hergegeben. Okay, du redest nur von dir selbst, aber was mit den Leuten um dich herum? Was mit der Ehefrau? Was mit dem Vater? Was mit der Mutter? Was mit den Kindern? Warum hast du alles hergegeben? Warum hast du uns nicht übrig gelassen? Wollten uns doch davon Urlaub gönnen. Ja? Hältst du diesen Druck überhaupt aus? Deswegen haben sie gesagt, nicht jeder darf das. Nicht jeder darf alles hergeben, was er hat. Das muss jemand sein, der davon überzeugt ist, dass er diese Fittern, die danach kommen, die werden kommen, zweifellos.
الشيطان ويعدكم الفقر sagt Allah SWT. Also der Schaitan verspricht euch Armut. Er kommt und sagt, ich muss alles hergeben, was machst du jetzt? Und die zeigt dir die Armut vor Augen direkt. Jeden Morgen wachst du auf und sagst, was soll ich jetzt machen, wo kriege ich wieder was her? Deswegen, die Menschen sind unterschiedlich. Deswegen, jemand ist zwar Musaddiq, aber Siddiq ist nun einmal etwas anderes. Und auch dieser Begriff weist darauf hin, dass diese Menschen das nicht einmal machen, sondern eben ständig. Ja? Ständig. Das heißt, immer wenn sie damit konfrontiert werden, etwas zu glauben, anzunehmen, und das ist übrigens nicht nur zur Zeit der Offenbarung, sondern jeder von uns, sein Herz ist vorbereitet, jedes Mal, wenn Allah Azza wa Jal, oder Entschuldigung, jedes Mal, wenn er von einem vom Imam, vom Khatib, vom Gelehrten einen Hadith hörte, den Propheten, den er vorher nicht kannte, nimmt er ihn an und verinnerlicht ihn und sagt, jawohl, ich glaube, dass das der Gesandte gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und dadurch stärkt sich sein Iman. Also wenn jemand 500 Hadithe kennt und daran glaubt, ist sein Iman nicht so stark wie jemand, der 10.000 Hadithe kennt und daran glaubt, oder nicht? Aber was bedeutet das sonst? طيب. Dann heißt es weiter, der Vers ist jetzt erstmal so übersetzt worden. Jene, die an Allah und all seine Gesandten glauben, sind es, die ständig die Wahrheit bestätigen und die Zeugen bei ihrem Herrn. Punkt. Das ist eine Art und Weise, wie man diesen Vers übersetzen könnte. Wir müssen zwei Sachen berücksichtigen bei der Übersetzung dieses Verses. Oder um die Bedeutung zu verstehen, auch im Arabischen ausgleichen. Erstens der Begriff Ash-Shuhada. Allah sagt, dass jene, die an Allah und die Gesandten alle glauben und die immer an die Wahrheit glauben, das sind die Shuhada. Shuhada hat zwei Bedeutungen, mindestens. Einmal hier die Zeugen. Das sind die Zeugen bei ihrem Herrn. Okay? Ihr wisst, die Gläubigen sind Zeuge. Zeuge über zum Beispiel die wichtigsten Sachen, Zeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Für Allah subhanahu wa ta'ala sagte, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Sowohl Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm, als auch die Engel, als auch die Gelehrten. Und die Menschen sind nicht gelehrt oder nicht gelehrt, sondern es gibt Stufen. Du hast Wissen, du hast das Wichtigste Wissen, du nicht, es gibt keinen Gott außer Allah. Aber der eine hat es aufgrund seiner Fitra, der andere hat es aufgrund seiner Eltern, die beigebracht haben, der andere hat es aufgrund seiner Erfahrung, die er gemacht hat, der andere hat es aufgrund der Dua, dann aufgrund des Koran, den er gelesen hat und so weiter und so fort. Das Volk der Schrift damals hat es aufgrund der alten Offenbarung und der neuen Offenbarung, für jeder hat seinen unterschiedlichen Weg, wie er zu diesem Zeugnis gelangt. Das sind die Zeugen bei ihrem Herrn, diese Menschen. Und auch Yawm al-Qiyamah, gerade die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die werden Shuhada sein über die Völker vor uns. Ihr kennt das gewaltigste Ereignis oder eines der gewaltigsten Ereignisse Yawm al-Qiyamah. Yani, Gott hüte uns davor, so ein Zeugnis abzulegen, wenn, ich meine, so eine Falschaussage abzulegen, wenn das Volk von Nuh alaihi salatu wasallam, unter ihnen weilte der Prophet Nuh, also 950 Jahre. Ja, kennt ihr die Leute, wenn sie sagen, ja, mein Nachbar, zum Beispiel, der ist kein Muslim, oder meine Mutter oder mein Vater, ich habe mit ihm Islam geredet, was soll ich noch machen? Er fragt im Sinne von, habe ich jetzt meine Aufgabe erledigt? Einmal kurz gesagt, am besten nur eine E-Mail schreiben, sagt es erledigt. Ja. Nuh, also 950 Jahre. Das heißt, der jetzt unter ihm lebt, am Ende des 9. hundertsten Jahr, ja, der erzählt, dass sein Vater ihn gesehen hat, der erzählt von seinem Großvater, dass er ihn gesehen hat, der erzählt von seinem Urgroßvater, ihn gesehen hat. Ja, wie viel Glauben braucht ihr noch? Also, ja, wann glaubt ihr endlich, dass das kein normaler Mensch ist, in Anführungsstrichen? Und das ist eben das Wunder, ist schlechthin. Und dieses Volk sagt, zu uns ist kein Prophet gekommen. Das hat meine Falschaussage vor Gericht. Ein Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen. Auf jeden Fall, die Gläubigen von der Umma von Muhammad, sie legen Zeugnis ab, dass tatsächlich er die Botschaft vollbracht. Wodurch? Also durch den Koran, das ist unser Beweis. Die zweite Art, Shuhada zu übersetzen, sind die Märtyrer. Okay? Und hier weise ich noch einmal darauf hin, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir über den Koran Karim sprechen. Der Koran Karim, das ist einer der gewaltigen Sachen in diesem Buch, was dieses Buch so unnachahmlich macht. Es gibt mehrere Sachen, aber das ist ein Aspekt, der das Buch so unnachahmlich macht, ist eben diese verschiedenen Bedeutungen, die in einem und demselben Vers stecken. Die verschiedenen Bedeutungen, die in einem und demselben Wort stecken. Das heißt, wenn wir sagen, das Wort Shuhada bedeutet Märtyrer und auch Zeugen, dann heißt es nicht, dann ist es kein ausschließendes Oder, sondern beides ist richtig. Beides ist korrekt. Und wenn du so liest, ist richtig, so verstehst ebenfalls, ist es richtig. Und das ist der eine Aspekt bei diesen. Und deswegen, wenn man den Koran kein übersetzt oder ein Tafsir dazu schreibt oder die Bedeutung dazu auslegt, wer ist derjenige, der alle Bedeutungen verstehen kann? Wer ist derjenige, der an all diese Sachen im Moment denkt? Ja? Deswegen, das ist etwas Unmögliches. Und deswegen wirst du niemals einen Tafsir finden, der komplett ist. Ja? Und wie der Imam Shafi'i einmal sagte, rahimahullah ta'ala, aber Allah illa an yutimma kitabahu. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass kein Buch vollendet ist, außer sein eigenes Buch. Das hat er gesagt, nachdem er sein eigenes Buch, ich glaube es war Risala, also zigfach gelesen hat. Immer wieder der Lehrer liest mit seinen Schülern, jedes Mal korrigiert er. Und nach dem zigfachsten Mal, ich weiß nicht, ob es 20. Mal war oder mehr oder weniger, hat er wieder einen Fehler gefunden. Dann hat er gesagt, aber Allah illa an yutimma kitabahu. Das einzige, wo du keinen Fehler findest, ist dieser edle Koran al-Karim. Die zweite Art, diesen Vers zu übersetzen, ist, dass man vor dem Wort Ash-Shuhada stehen bleibt. Und dann würde das Wort, der Vers folgendermaßen übersetzt werden. Das steht auch in der Fußnote unten. Jene, die an Allah und all seine Gesandten glauben, sind es, die ständig die Wahrheit bestätigen. Punkt. Und dann, die Zeugen bei ihrem Herrn erhalten ihren Lohn und ihr Licht. Das heißt, dass dieser Satz mit der Belohnung und der Satz mit dem Licht gilt für die Shuhada, die Zeugen oder die Märtyrer. Das ist also eine spezielle Gruppe von den Gläubige, nicht alle. Dass sie bekommen einen, natürlich gemeint, einen Lohn, einen besonderen Lohn, den kein anderer bekommt. Die anderen haben auch Lohn, sie glauben ja auch. Ja. Und das Licht, was sie bekommen, jeder Gläubige hat Licht. Aber das Licht, was sie bekommen, ist eben es wert, gesondert erwähnt zu werden. Weil das ist, je nachdem man stehen bleibt, wir wissen, im Koran gibt es keine Kommata und gibt es keine Punkte und Satzzeichen und so etwas. Und die Sahaba, da hätten sie auch welche machen können, das ist nicht das Problem. Damals hat auch Briefe geschrieben, okay, und Sätze gehabt und hätten dann sagen können, ab jetzt hier beginnt das Wort und hier ist die Bedeutung zu Ende, Kommazeichen, Klammern setzen, das ist alles mögliche, Anführungsstriche zu setzen. Als die Araber dann irgendwann mal aufgrund der mancher Leute, die am Anfang war es ja so, dass der Koran nicht einfach aus dem Buch gelesen wurde, sondern die Leute haben immer den Koran. Und bis heute macht man es auch noch so. Ja? Der Koran wird beigebracht durch einen Lehrer. Er sagt vor, der andere spricht nach. Das ist ein Talaqqi. Das ist die richtige Talqin. Das ist die richtige Art, den Koran zu lernen. Nicht aus dem Buch direkt lesen. Ja? Was ja auch um die Aussprache geht bei dieser Sache. Aber als dann manche Leute angefangen haben, das zu unterlassen und das Schriftbild sich bei den Buchstaben ähnelt, also das Arabisch, die arabischen Buchstaben, das Schriftbild ähnelt sich, die Buchstaben sind teilweise gleich, ähnlich. Dann hat man irgendwann mal die Zeichen erfunden, die Punkte und später dann Striche und so weiter, damit eben die Buchstaben voneinander unterschieden werden. Ja? Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, das sind die Zeugen bei ihrem Herrn. Also entweder sind die Zeugen bei ihrem Herrn, die an Allah glauben und an die Gesandten und die ständig an die Wahrheit glauben. Das sind die Zeugen bei ihrem Herrn. Das sind die Shuhada. Es gibt eine Überlieferung, die eine Schwachstelle hat über Imam Mujahid, rahimahullah ta'ala, dass er sagte, kullu mu'minin shahid. Das heißt, jeder Gläubige ist ein Märtyrer. Gemeint ist, jeder Gläubige erhält Yawm al-Qiyamah den Lohn eines Märtyrers. Und unabhängig von der Überlieferung, sie zielt ja oder sie begründet ja auf dem Vers. Okay? Deswegen, der Vers ist eigentlich der Beweis. Ja? Der Vers ist eigentlich der Beweis. Weil als er das gesagt hat, oder dass sie zugeschrieben wird, hat er danach den Vers gelesen. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ. Okay? Er hat diesen Vers folgt. Es gibt auch eine zweite Überlieferung, ist allerdings unauthentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, مُؤْمِنُ أُمَّتِي شُهَدَاءُ. Die Gläubigen meiner Umma sind Märtyrer. Aber man könnte auch hier im Arabischen verstehen, sind Zeugen. Ja, Zeugen. Und das ist ja bestätigt durch eine andere Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wie dem auch sei, Allahs Huld ist gewaltig. Und sowieso würden wir sehr schlecht abschneiden, wenn wir von den Hasanat nur das bekämen bei Allah, was wir wirklich selbst gemacht haben. Deswegen sogar als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Sahaba gefragt hat, sagte zu ihnen, wen wertet ihr als Märtyrer? Und sagten sie, ja, wer auf Allahs Weg kämpft und stirbt, der ist ein Märtyrer. Da hat er gesagt, dann sind die Shuhada aber sehr wenig. Und dann hat er eben gesagt, viele Leute sind Shuhada. Ja, auch jemand, der Gott bewahre, yani, was verbrennt. Oder jemand, der ertrinkt. Vor allem all diese Leute gelten als Märtyrer und erhalten den gleichen Lohn. Auch wenn man mit ihnen anders umgeht. Also der Märtyrer auf dem Feld, auf dem Kampffeld, das ist derjenige, der dann auch tatsächlich nicht gewaschen wird. Ja? Das ist dann derjenige, der auch in seinen Kleidern begraben wird. Ja? Das ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah in diesem Zustand aufsteht und sein Blut ebenfalls tropfen wird. Aber auch wenn es die gleiche Farbe des Blutes haben wird, es wird nicht den gleichen Geruch haben, wird den Geruch von Moschus haben. Aber das ist eine spezielle Sache für die tatsächlich Märtyrer sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Jemand, der sein Leben für den Kampf der Gerechtigkeit hergegeben hat. Das ist etwas, natürlich etwas yani, bemerkenswert. Bemerkenswert besonders in der Hinsicht, wir sehen die ganzen Verse, die ja alle jetzt, die vorher und die auch jetzt folgen teilweise, alle darum geht, dass wir uns von diesem Verliebtsein zu dieser Welt trennen sollen. Das ganze Übel, in dem wir uns befinden, ist unsere übertriebene Zuneigung und Liebe zu dieser Welt. Das war's. Manche haben das verstanden und manche weniger. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, sie erhalten ihren für sie vorbereiteten Lohn und ihr Licht, das ihnen am Tag der Auferstehung den Weg über das Höllenfeuer führt. Das ist damit gemeint, ja? Weil es heißt im Arabischen, lahum ajruhum wa nuruhum. Sie haben ihren Lohn und ihr Nur, ihr Licht. Welches Licht damit gemeint? Das Licht am Tag der Auferstehung, das den Weg über das Höllenfeuer führt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es für uns alle so groß machen, dass es uns das Ganze erleichtert. Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, die vielleicht noch ein Nachschub zu dem Wort Shuhada. Wir haben ja gesagt, manche sehen daraus zwei verschiedene Sätze und bleiben nach dem Wort As-Siddiqun stehen. Wie das die Ansicht von Ibn Abbas und Imam Tabari, rahimahullah ta'ala, ist diese Ansicht gefolgt. Und dann gibt es ja die Ansicht, dass es ein einziger Satz ist, das heißt diejenigen, die glauben an Allah und die Gesandten, das sind die Siddiqun und die Shuhada. Das ist die Ansicht von Imam Mujahid, rahimahullah ta'ala. Und er sagte, inwiefern sind sie Zeugen, diese Gläubigen, inwiefern sind sie Zeugen? Er sagt, sie sind Zeugen über sich selbst, dass sie an Allah glauben. Sie sind Zeugen über sich selbst, dass sie an Allah glauben. Gerade wenn wir sagen, das sind Märtyrer, so ist dieser Zustand, dass man sein Leben opfert, weil ein Mensch, der so etwas macht, ja, der sein Leben opfert für andere Menschen, dieser Mensch, was ihn dazu bewegt hat, ist eben sein Leben, sein Glaube nach dem Tod. Also du kannst es nur so verstehen, dass er verstanden hat, dass er verinnerlicht hat, dass zwischen dem Leben hier in der Welt und dem Leben nach diesem Tod ist gerade mal ein kurzer Augenblick. Es ist nur wie wenn du von einem Zimmer in ein anderes Zimmer gehst. Wer diesen Glauben verinnerlicht hat, kann so etwas machen. Ein anderer Mensch ist dazu wohl kaum imstande. Und das ist übrigens auch ein großer Unterschied zwischen dem Shahid auf dem Schlachtfeld und zwischen dem Shahid, der irgendwo erstickt oder weil das Gebäude, Al-Hadma, wenn das Gebäude auf ihn einstürzt, wie bei Erdbeben und so, das hat er nicht freiwillig gemacht, oder? Der Verbrannte, der Ertrunkene, weil das sind alles Leute, die sind gegen ihren Willen gestorben. Keiner von ihnen wollte sterben. Aber die Sahaba oder andere auf dem Schlachtfeld, die sind gegangen, um zu fallen. Eine ganz andere Situation. Deswegen, die beiden sind nicht gleich. Sie erhalten ihren für sie vorbereiteten Lohn und ihr Licht, das ihnen am Tag der Auferstehung den Weg über das Höllenfeuer führt, erleuchtet. Jene aber, im Gegensatz dazu, die nicht glauben, das heißt, die nicht an Allah glauben und den Tag der Auferstehung, oder man könnte auch sagen, die nicht an Allah glauben und an alle Gesandten nicht glauben, also die an manche glauben, andere nicht glauben, und unsere Zeichen leugnen. Die Zeichen sind die Ayat. Und eine Ayah im Arabischen ist eine Alama. Eine Alama ist ein Hinweis. Musst du dir vorstellen, wie ein Schild, das ist ein Beweis, das ist ein Zeichen für La ilaha illallah. Deswegen jeder Vers im Koran wird als Ayah bezeichnet. Deswegen ist der arabische Ausdruck Ayah viel schöner als der Ausdruck Vers. Vers im Deutschen denkt man ja an Gedichte, richtig? Aber im Arabischen, warum hat man im Deutschen, sagt man auch beim Koran meistens Verse? Wallahu a'lam, vielleicht kommt das aus dem Christentum. Oder weil eben viele Verse des Koran Karim sich auch reimen. Und das ist ja auch nicht zu leugnen, dass der Koran Karim viele Verse hat, die sich reimen. Das heißt, diejenigen, die nicht an Allah und den letzten Tag glauben und auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam hinabgesandte Zeichen leugnen, sie sind es, die Insassen des Höllenfeuers sein werden. Und gemeint ist, sie sind es, die für immer Insassen des Höllenfeuers sein werden, aus dem sie nie wieder herauskommen werden. Möge Allah mich und schütze euch davor, schützen und bewahren. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala ein Gleichnis für das Diesseits, als würde Allah tabaraka ta'ala diejenigen Menschen, die in ihrem Herzen immer noch diese Liebe zu dieser Welt haben. Er versucht subhanahu wa ta'ala mit einem Vers und dem nächsten Vers und trainiert dich durch das Spenden, er trainiert dich an das Glauben, an das Jenseits, trainiert dich, indem er dir zeigt, wie mächtig er ist. Und jetzt versucht er es mit einem anderen, das sind alles verschiedene Techniken, um dich dazu zu bringen, wo Allah dich hinbringen möchte, auf seinen geraden Weg. Und eine Methode ist das Aufstellen von Gleichnissen. Das Aufstellen von Gleichnissen ist immer so, dass es versucht, dem Menschen etwas veranschaulicht zu erklären, anhand einer Information, die er schon bei sich hat. Anhand eines Beispiels aus seinem Leben, das er kennt, das er nicht leugnet. Ja? Wie wenn man zu den Mekkanern gesagt hat, als sie versucht haben, zum Beispiel die Kaaba neu zu bauen, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, natürlich, er war noch kein Prophet, sie wollten ja die Kaaba erneuern. Was war dann die größte Angst? Die haben Angst, dass mit ihnen genau das gleiche passiert wie mit Abraha. dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Schar von Vögeln sendet und sie vernichtet. Das ist ein Ereignis, das hat sich ereignet und man sagt, es war im Jahr der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also ist es erst vor kurzem gewesen. Da gibt es noch sozusagen Zeitzeugen, die die Geschichte noch kennen. Wenn man die Menschen anspricht auf etwas, was sie kennen, dann gehen sie damit ganz anders um. Das ist der Sinn und Zweck von Gleichnissen, um den Menschen aufzuwecken. Und hier geht es um das Gleichnis des Diesseits. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala. Wisst, dass das Leben auf Erden nur Spiel und Ablenkung ist. Schmuck und Prahlerei zwischen euch und ein Streben nach mehr und mehr an Besitz und Kindern. Gleich kommt das Gleichnis. Schauen wir erstmal diesen Vers an. Wisst, dass das, wie sollen wir das wissen? Verinnerlicht das. Yani, als würde Allah subhanahu wa ta'ala sagen, verinnerlicht das, was ihr sagt, was ich euch sage, dann werdet ihr Gewissheit erlangen, dann wird es bei euch im Herzen sein wie Wissen. Ilm. Also Ilm, damit ist hier gemeint, 100% verinnerlicht ist. Aber das erlangt man durch darüber nachdenken. Eine Sache, nachdenken ist einer der Ibadat, die zu den wichtigsten Ibadat überhaupt gehört. Und das ist vielleicht auch eines der besten Angelegenheiten beim I'tikaf im Ramadan. Dass der Mensch einfach sich zwingt, über Allah und die Welt nachzudenken und zu verinnerlichen. Wisst, dass das Leben auf Erden nur Spiel und Ablenkung ist. Da Allah subhanahu wa ta'ala gerade eben hat über die gläubigen Menschen gesprochen. Dann hat er über die ungläubigen Menschen gesprochen, die Insassen des Höllenfeuers sein werden. Und jetzt kommt dieses Beispiel, damit die Wirklichkeit für diese Verlierer erklärt wird, bevor es zu spät ist. Seht ihr die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal? Allah subhanahu wa ta'ala yani, hat zwar gesagt, diejenigen, die nicht an Allah glauben, so und so, dass ihr gemeint ist, das ist ihr Ende, wenn sie auch in diesem Zustand sterben. Aber es ist nur nicht so weit. Die Möglichkeit ist noch da. Ihr lebt noch. Hört euch das Gleichnis an. Lasst euch überzeugen von diesem Beispiel, wenn ihr Verstand besitzt. Für Allah tabaraka ta'ala lässt keine Gelegenheit offen. Ihr könnt ja auch im Koran öfter lesen, wenn Allah azza wa jal eine Warnung ausspricht, dass er danach auch gleichzeitig immer wieder die Tür öffnet. Ja, dass die Menschen nicht sagen, Khalas, dann ist die Sache eh zu spät. Nein, es gibt eine Möglichkeit, solange du noch atmest. Wisst, dass das Leben auf Erden nur Spiel und Ablenkung ist. Spiel und Ablenkung. Es ist das Gleiche, es ist nicht das Gleiche. Das Spiel, Al-La'ib, steht für alles. Wir verstehen das Spiel, was uns Spaß macht, richtig? Was wir gerne machen. Und deswegen ist es hier ein Begriff, der Inbegriff für alles, was dich dieses Leben lieben lässt. Jedes Spiel, was du gerne machst, alles, diese Liebe, die du in deinem Herzen hast, ist ein Grund dafür, dass du an diesem Leben dich festhältst und klammerst und nicht so einfach davon kommst. Die Ablenkung, La'ibun wa lahu. La'ib ist das Spiel. Lahu, die Ablenkung, gemeint, es ist eine Ablenkung vom Jenseits. Vom Gedanken an Allah, Gedanken an Allah in diesem Leben, beziehungsweise vom Jenseits. Deswegen diese zwei Begriffe stehen für zwei vollkommen verschiedene Dinge. Wisset, dass das Leben auf Erden nur Spiel und Ablenkung ist, Schmuck und Prahlerei zwischen euch. Schmuck, also das Leben als ein Schmuck zu bezeichnen, ist eigentlich, einen besseren Begriff kann man nicht finden. Einen besseren Begriff für die Beschreibung dieses Lebens, als dass es eine Art Zier ist, eine Verzierung ist, eine Verschönerung, eine Fassade, außen ruhig, innen pfui. Ja? Schmuck, Sina, kann man sich nicht vorstellen. Wie, Allah Alam, jeder stellt sich etwas Bestimmtes vor, etwas, was Schönes, Aber wenn du diese Fassade, diesen Schmuck wegmachen würdest, würdest du die Wirklichkeit dahinter sehen. Das heißt, er will dir sagen, das, was du siehst, das ist nicht das Diesseits eigentlich. Das ist nur ein Trugschluss. Wie eine Fata Morgana, das ist, was du siehst, aber das ist nicht, was dahinter steckt. Ja? Wenn du zum Beispiel sehen würdest, die Sünden, die Menschen begehen. Weil der eine Mensch zum Beispiel begeht eine Sünde, wie zum Beispiel Acham, Wein. Er trinkt Alkohol, trinkt Wein. Weil er sieht die Verzierung, das Schöne dahinter. Er sieht zum Beispiel, dass es ihn glücklich macht. Er sieht, dass es ihm die Sorgen wegmacht. Er sieht, wenn er ein Händler ist, dass es seine Wirtschaft ankurbelt und so weiter. Aber die Wirklichkeit dahinter, wozu das führt, dass der Shaitan ihn dazu anstachelt, das zu trinken, dass er in seinen Händen ist, erkennt er nicht. Weil das ist ihm verborgen. Ja, das ist der Schleier, den er momentan, der momentan eben nicht aufgedeckt ist. Er sieht die Wirklichkeit dahinter eben nicht. Aber der gläubige Mensch sieht diese Sachen, wie sie in Wirklichkeit sind. Weil er schaut mit dem Licht Allahs, yani mit dem Gesetz Allahs. Der Gläubige schaut sich die Sachen an mit dem Gesetz Allahs. Wenn Allah tabaraka ta'ala etwas verboten hat, kann dafür darin nichts Gutes für dich sein. Weder im Diesseits noch im Jenseits. Und wenn im Diesseits etwas da drin ist, Gutes ist, kann ja etwas Gutes drin sein, dann steht es aber in keinem Verhältnis zu dem Sündhaften, zum Schlechten, was da drin steckt. Deswegen, das Diesseits beschreibt Allah tabaraka ta'ala als Schmuck. Es schmückt sich mit dieses Diesseits, ist geschmückt und bereitet dich nicht auf dein Leben nach dem Tod vor. Das Geld zum Beispiel ist ein Sina, ein Schmuck in diesem Leben. Wie Allah jetzt sagt, gleich danach, ist ein Streben nach mehr und mehr an Besitz und an Kindern. Aber erst einmal die Prahlerei. Prahlerei, das heißt, dieses Leben ist ein Mittel der Prahlerei. Je mehr du davon hast, desto mehr prahlst du damit den anderen Menschen gegenüber und meinst, du bist aufgrund der Güte etwas Besseres. Du hast ein Studium, du hast einen Abschluss, du hast ein Konto, das niemals leer ist und so weiter und so fort. Die Menschen prahlen damit. Ich glaube, das ist nicht etwas, was man leugnen kann. Und es ist ein Streben nach mehr und mehr. Das heißt, das ganze Leben besteht daraus immer mehr, immer mehr. Weil dein Gehalt, was du heute bekommen hast, gibst du im Laufe des Monats aus, du arbeitest wieder für das Nächste und für das Nächste und für das Nächste. Das heißt, das ganze Leben, diese Sachen, liebe Geschwister, heißt nicht, dass jede Sache davon verboten ist und jede Sache davon, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, nur zu verstehen, die Wirklichkeiten, was dahinter steckt und dass man einmal Abstand nimmt aus seinem Alltag und sich mal das anschaut, ja. Ich bin heute von der Arbeit nach Hause gekommen und was werde ich voraussichtlich in 10 Jahren machen? In 10 Jahren werde ich voraussichtlich genau das Gleiche machen, was ich heute gemacht habe. Ich komme von der Arbeit nach Hause und sammle Geld und arbeite. Aber der eine hat innerhalb der 10 Jahre gebetet, gefastet, Zakat gegeben, etwas für Allah und seine Religion gemacht. Und der andere hat innerhalb der 10 Jahre nichts gemacht. Mit diesen Gütern auch, die Allah tabaraka ta'ala ihm gegeben hat. Es ist ein Streben nach mehr an Besitz und an Kindern. Sein Gleichnis ist das heißt das Gleichnis des Diesseits. Oder das Gleichnis des Lebens auf Erden. Ist das eines reichlichen Regens, und die Pflanzen, die er wachsen lässt, bereiten dem Ackerbauern Freude. Der Ackerbauer ist hier im Arabischen der Kafir. Der Kafir, also sprachlich gesehen meine ich, ja? Weil man auf Kafara auf Arabisch bedeutet etwas verdecken. Ja? Und die Kuffar oder die Bauern heißen Kuffar, weil sie eben die Saat in den Boden stecken und sie mit der Erde verdecken. Okay? Deswegen wurde es auch hier mit Ackerbauern übersetzt. Allahu a'lam. Sein Gleichnis ist das eines reichlichen Regens und die Pflanzen, die er wachsen lässt, bereiten dem Ackerbauern Freude. Jeder von uns, der einen Garten hat oder in seiner Schulzeit mal eine Pflanze gesät hat und gegossen hat, plötzlich kommt eine, meistens machen sie schon mit einer Bohne, weil die schnell wächst oder irgendwelche Art von Gras. Die Sachen wachsen und man sieht, subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala das hervorgebracht hat. Und es empfindet Freude. Und gerade wenn du einen Garten hast und da gibt es Obst und Gemüse und so, noch umso größer ist die Freude. Was meinst du, wenn es dann auch noch dein Unterhalt ist, den du dadurch verdienst? Und du Dattelpalmen hast, hinter denen du dich verstecken kannst. Ja? Und wie heißt es, diese, und wenn du so viele Erträge hast, dass sogar von den Behörden jemand kommt, der schätzen muss, wie viele Datteln das am Ende geht und so weiter und so fort, weil das ist Lebensfreude oder erzeugt Lebensfreude zweifellos. Aber jetzt sind diese Pflanzen gewachsen, Allah sagt, dann verdorren sie. Dann verdorren sie, werden trocken und du siehst sie gelb werden und daraufhin werden sie brüchig und zu Staub. Das war's. Das Gleichnis, das Allah subhanahu wa ta'ala hier gesetzt hat oder was es aufgestellt hat, das Diesseits, das Leben auf Erden, ist vergleichbar mit diesen Pflanzen. Die Kürze des Diesseits ist vergleichbar mit der Kürze der Lebensdauern dieser Pflanzen, die du gepflanzt hast. Du erfreust dich an diesem Leben, du erfreust dich an diesen Pflanzen und irgendwann zerfallen sie, gehen kaputt. Und das ganze Leben geht irgendwann mal kaputt. Und wenn du das nicht glaubst, dann frag jemanden, der auf dem Sterbebett liegt, wie kurz ihm das Leben vorkam. Und im Jenseits, und jetzt kommt die Welt danach, und das ist die Welt danach, ist eben die ewige. Und deswegen sagen wir immer, jede schlimme Sache, die dich trifft in diesem Leben, kann maximal so lange dauern, wie du lebst. Aber wenn dich etwas Schlechtes trifft hinsichtlich deines Din, hinsichtlich deines Iman, hinsichtlich deines Islam, dann kann es sein, dass in diesem Leben es dir gut geht. Aber sobald du gestorben bist, fängt dann das Problem an und es wird dann offensichtlich nicht mehr aufhören. Deswegen jedes Musriba, jedes Problem, jedes, was dir Sorge macht, denk kurz darüber nach, hat es was mit meinem Iman zu tun? Nein, sag wirklich Alhamdulillah. Weil wenn Allah wollte, prüft er dich wie den anderen, der eine Zeit lang gebetet hat und jetzt nicht mehr betet. Eine Zeit lang spendabel war, jetzt geizt. Eine Zeit lang gefastet hat, jetzt nicht mehr fastet. Zeit lang in die Moschee gekommen ist, hat sich gezankt mit irgendjemand, zack, zack, kommt nicht mehr in die Moschee. Deswegen diese Sachen, darüber sollen wir nachdenken und davon auch wirklich profitieren. Allah sagt, und im Jenseits wartet heftiges Leiden und Vergebung. Das heißt, heftiges Leiden für die Heuchler und die Ungläubigen und Vergebung von Allah und sein Wohlgefallen für die Gläubigen. Denn Allah tabaraka ta'ala sagt in einem Hadith, und das ist einer der edelsten Hadithe überhaupt, die es gibt, dass der Mensch, wenn er sagte, O Sohn Adams, wenn du mir am Tag der Auferstehung entgegnest mit so viel Sünden, dass sie bis zum Himmel reichen, werde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Voraussetzung ist dafür eine Sache nur, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesetzt. Und deswegen der Mensch, Yawm al-Qiyamah, Gott bewahre, der Verlierer ist und der in die Hölle kommt, er wird gefragt werden, wünschst du dir, hättest du gerne, dass du dich mit deinem Besitz und der gesamten Welt freikaufst aus der Strafe? Er sagt ja. Als hätte er die Möglichkeit jetzt. Allah sagt zu ihm, wir haben von dir viel weniger Verlangt als das. Wir wollten von dir nur, dass du mir nichts beigesetzt. sollst keinen Schirk machen. Das Leben in dieser Welt aber ist nichts anderes als ein trügerischer Genuss. Warum ist er trügerisch, der Genuss? Weil er eben vergänglich ist. Weil er vergänglich ist und sie verliert ihren Wert. Sie verliert ihren Wert und manchmal ist der Genuss sogar verboten. Möge Allah uns davor schützen und uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 21. Vers: Wetteifert durch gute Taten, wetteifert durch gute Taten miteinander um die Vergebung eures Herrn und um das Paradies zu erlangen, dessen Breite so groß ist wie die Himmel und die Erde. Hier sehen wir diesen Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, die Gutes tun, nicht alle auf die gleiche Stufe stellt, sondern dass es Menschen gibt, die Gutes tun, und es gibt, aber sich damit Zeit lassen. Und es gibt Menschen, deren Herzen lebendig sind, die sofort, sobald sie was zu Gutem aufgerufen werden, Angst haben davor, dass Allah sie danach davon abhält. Und wie viele Menschen haben vor, etwas Gutes zu machen, und haben das Gefühl, ich werde inshallah das machen, ich werde inshallah Hajj machen, ich werde inshallah Umrah machen, ich werde inshallah das und das und das machen. Aber er schiebt das hinaus, bis er diese Bereitschaft dann nicht mehr hat. Und Allah sagte: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem Herzen trennt. Das heißt, er macht diese Trennung. Ja, deswegen darfst du nicht warten. Wenn du was Gutes machen willst, beeil dich damit. Sofern es gut ist, brauchst du es nicht zu bereuen. Es geht in die Hand Allahs subhanahu wa ta'ala. Und ist dieser Vers auch ein Hinweis darauf, dass die Vergebung Allahs azza wa jal, die Maghfira, begründet ist oft oder begründet sein kann. Das heißt also, es gibt Ursachen dafür. Und wir wissen, die Gebete zum Beispiel, As-Salawat. Wenn jemand sein Salah, sein Fardgebet zu Anfang der Zeit verrichtet, weil die meisten Gebete, bis auf das Isha-Gebet, die meisten Gebete, am besten man verrichtet sie am Anfang der Zeit. Wer das macht, wetteifert um die guten Taten. Wer sein Gebet in der Moschee verrichtet, wetteifert mit den anderen Gläubigen um die guten Taten und gibt Allah Gründe dafür, dass er ihm vergibt. Und ihr wisst, dass Salah eines der besten Möglichkeiten ist, Allah einem die Sünden vergibt. Denn wir erwarten von Allah tabaraka ta'ala, dass er uns durch unsere Fardgebete alle unsere Sünden vergibt. Es gibt in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es berichtet, dass jemand, der in die Moschee kommt, um ein Fardgebet zu machen von den fünf, dass ihnen die Belohnung niedergeschrieben wird, als hätte er einmal die Hajj zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala vollzogen. Und wetteifert, um das Paradies zu erlangen, dessen Breite so groß ist wie die Himmel und die Erde. Wie heißt es? Dessen Breite, wie die Gärten sagten, die Breite des Himmels ist nicht die Länge. Wir haben Länge, Breite. Wenn wir von Dimensionen sprechen wollen, dann gibt es noch die Tiefe. Ja, Länge, Breite, Tiefe. Alle drei Sachen sind für uns unvorstellbar für eine räumliche Dimension. Aber Allah subhanahu wa ta'ala spricht nur von einer einzelnen Dimension. Und das ist nur die Breite. Und wir wissen, dass die Länge größer ist als die Breite. Und Allah sagt, allein die Breite ist schon so wie die Himmel und die Erde. Und deswegen, als der letzte Mensch, der ins Paradies kommt, Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein Vielfaches gibt von dem, was der kleinste König in diesem Leben hat, sagt er zu Allah: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Machst du dich über mich lustig, O Allah, wo du durch der Herr der Weltenbewohner bist? Sagt er: Nein. Du bekommst das und noch etwas dazu und noch einmal dazu und noch einmal dazu und noch einmal dazu. Mit verschiedenen Überlieferungen, aber dieser Mensch bekommt mindestens das Zehnfache von dem, was man in dieser Welt bekommen kann. Es ist für jene vorbereitet, als würde jemand fragen: Oh Allah, dieses Paradies, das so groß ist, das so breit ist wie Himmel und Erde, für wen ist es vorbereitet? Vorbereitet, uiddat. Du kommst nicht dahin und wartest noch, bis alles eingerichtet wird, bis die Becher hingestellt werden. Nein, wie Allah sagt in Surat al-Naba, die darauf hinweist, dass die Gläser, die sind schon randvoll gefüllt, zum Trinken bereit. Es ist für jene vorbereitet, die an Allah und seine Gesandten glauben. Diese Belohnung, die Allah Ta'ala den Gläubigen vorbereitet hat, ist keine Sache, auf die ihr gläubigen Menschen Anspruch habt, aufgrund eurer Taten, aufgrund eures Glaubens zu ähnliches. Sondern das ist rein und allein die Huld Allahs Azza wa Jalla. Fadl, das heißt, es ist etwas, was Allah uns gibt, von sich aus freiwillig zusätzlich ist. Das heißt, es ist keine Sache, die, auf die wir Menschen Anspruch hätten. Denn welche Tat begehst du in diesem Leben, die so wertvoll ist, dass du dafür die kleinste Sache im Paradies verdienen würdest, für immer und ewig? Yani, welche Tat begehst du zeitlich begrenzt und die Auswirkungen dafür sind begrenzt, sodass du eine Belohnung bekommen willst von Allah Azza wa Jal für immer und ewig? Ja, deswegen müssen wir verstehen, dass unsere Taten, die wir begehen, sind Grund für die Barmherzigkeit Allahs. Und niemand wird das Paradies betreten, außer durch die Barmherzigkeit Allahs. Nicht einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Huld Allahs, deswegen sagt er Huld, ja, Fadl. Das ist zusätzliches von Allah, das ist nicht etwas, was sein muss. Das ist die Huld Allahs. Wenn Allah wollte, würde er uns vielleicht belohnen in diesem Leben für die guten Sachen, die wir machen. Im Jenseits eine kleine Belohnung, das war's. Was wollt ihr mehr? Ihr wollt ewiges Paradies und ihr wollt ihn auch noch besuchen und ihr wollt auch noch ihn sehen, subhanahu wa ta'ala. Was wollt ihr noch? Für was? Für 60, 70 Jahre Ibadah? Manche Menschen vor uns haben länger Ibadah gemacht als wir. Das ist die Huld Allahs, die er zuteil werden lässt, wem er will. Und Allah ist der überaus große Huld an Gläubigen gegenüber besitzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser Huld zuteil werden lassen. Jetzt geht's weiter. Die Menschen sollen wetteifern um die guten Sachen. Haben wir gerade eben gelernt. Weil die Stufen im Paradies sind nicht alle gleich. Aber die Frage ist, ist das Leben immer so schön einfach, dass du gute Sachen machen kannst? Und die Menschen unterstützen sich dabei. Und die sagen, Masha'Allah, sehr schön, mach weiter. Oder ist manchmal so, du willst was Gutes machen, für Allah, tabaraka ta'ala. Und Leute kommen und halten dich davon ab. Und stören dich dabei. Und zweifellos gibt es beides. Aber der Weg ist nicht immer so rosig, wie ich es vorhin auch versucht habe darzulegen, wenn man spendet und seinem Vermögen etwas hergibt zum Beispiel. Oder wenn man in die Moschee geht. Der eine sagt, vielleicht geht in die Moschee, dann hört er von zu Hause, schon wieder gehst du in die Moschee. Warum bleibst du nicht auch mal zu Hause? Und ähnliches. Weil der Mensch wird nicht immer unterstützt auf seinem Weg zu Allah Azza wa Jal. Ja? Und das ist bei jeder, der eine will zu Hajj gehen, freiwillige Hajj machen, lässt du uns allein. Einen Monat lang, zwei Wochen lang. Wir haben viele Sachen zu tun, wir brauchen dich und so weiter und so fort. Diese Versuchungen, die einen davon abhalten, gibt es, wenn man auf dem Weg ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sowohl dieses Unglück als auch anderes Unglück, das Allah bestimmt hat, soll dich nicht davon abhalten. Hört euch den folgenden Vers an. Kein Unglück wie Dürre oder ähnliches trifft die Menschen auf Erden oder einen Einzelnen von euch, das nicht bereits auf der wohlverwahrten Tafel al-Lawh al-Mahfuz verzeichnet ist. Noch bevor wir die Menschen hervorbrachten, wahrlich, das ist für Allah ein leichtes, damit ihr weder verzweifelt seid, weil euch etwas entgangen ist, noch euch übermütig über das freut, was er euch gegeben hat. Allah liebt keinen, der eingebildet und hochmütig ist. In diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, in diesem Leben wird nicht alles so einfach sein. Heute hast du vielleicht ein Auto, mit dem du in die Moschee gehen kannst. Damals hatte er sein Reittier. Aber manchmal vergehen diese Sachen und es wird schwieriger, zur Moschee zu kommen. Und das Gleiche gilt für alle anderen guten Taten. Heute hast du viel zu essen, viel zu trinken. Aber wenn Allah Azza wa Jal den Regen nur etwas zurückhält, werden die Menschen einer Armut verfallen und einer Hungersnot verfallen, wie es in manchen Teilen der Erde auch passiert. Nicht nur damals und dann auch noch heute. Aber du sollst wissen, dass dieses Unglück, diese Musiba, die Allah genannt hat, Musiba ist alles, was den Gläubigen Sorgen macht. Das ist eine Musiba. Und dann soll er sagen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das Unglück, das dich trifft in diesem Leben oder die Menschen trifft, ist nichts, das bei Allah außer Kontrolle geraten ist. Das Unglück, das die Menschen trifft, ist nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht selbst wollte. Das Unglück, das die Menschen trifft, ist sogar nicht etwas, was Allah wollte, nur, sondern etwas, das er sogar aufgeschrieben hat, dass es passieren soll. Du sollst also wissen, dass Allah Azza wa Jal alles unter voller Kontrolle hat. Bis ins kleinste Detail hinein, musst du liest in Surat Al-An'am, sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, es gibt kein Blatt, das vom Baum herunterfällt, ohne dass es in einem Buch geschrieben sei. Und Allah sagt, kein Unglück wie Dürre trifft die Menschen auf Erden, das heißt alle, allesamt, oder einen Einzelnen, das nicht bereits verzeichnet ist. Das nicht bereits in der wohlverwahrten Tafel, Al-Lawh al-Mahfuz, in der Allah Azza wa Jal alles geschrieben hat, was geschehen wird bis zum Tag der Auferstehung. Und das hat er geschrieben 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Und deswegen, wenn etwas Schlechtes passiert, wenn ein Unheil sich ausbreitet, darf man nicht daran verzweifeln. Du musst Wissen verinnerlichen, Allah wollte das. Dieses Wissen Allahs hat er uns jetzt zuteil werden lassen. Jetzt ist dieses Wissen Allahs, was verborgen war die ganze Zeit, dass es geschehen wird, ist jetzt offenkundig geworden für uns alle. Jawohl, es stand geschrieben in Al-Lawh al-Mahfuz, dass das und das und das heute passieren wird. Und deswegen hab kein Verzweifeln nicht daran. Du musst nur lernen, damit umzugehen. Wenn ein Unglück dir passiert, deinem Vater passiert, deiner Mutter passiert, deinen Kindern passiert, dir selbst passiert, deinem Vermögen passiert, du musst nur lernen, damit umzugehen. Weil es ist etwas, was Allah bestimmt hat. Deswegen verzweifle nicht daran. Nimm das nicht zum Anlass aufzugeben. Nimm das nicht zum Anlass, Gott bewahre, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Weisheit in Frage zu stellen. Hasha, subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts, was passiert ohne seine Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Wer das weiß, hat es gut. Wer es nicht weiß, soll es eben lernen. Noch bevor wir die Menschheit hervorgebracht haben, im Arabischen heißt es, قبل أن نبرأها. Nabra'a gemeint ist die Anfus, die Seelen. Die Seelen steht für die Menschen. Ja? Das heißt, noch bevor die Menschen hervorgebracht wurden, Allah hat schon aufgeschrieben, dass die Sachen passieren werden. Also sei beruhigt. Es passiert alles nur gemäß dem, was geschrieben steht. Mehr nicht. Wahrlich, das ist für Allah ein leichtes. Tabar, dieser Vers gehört zu den gewaltigsten Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala und gehört zu den eindrucksvollsten hinsichtlich seiner Allmacht, seiner Qudra, hinsichtlich seines Wissens. Jemand subhanahu wa ta'ala, natürlich Allah, wir wissen alles, Allah alles weiß. Aber dass sein Wissen so weit reicht, dass er noch bevor die Schöpfung da ist, schon weiß, wie sie was machen wird, subhanahu wa ta'ala. Dass er das hat aufgeschrieben und dass nichts anders geschieht heute, außer wie es in diesem Buch geschrieben steht, weil das ist etwas Gewaltiges. Und man vergleicht das ja immer, um die Sache ein bisschen näher zu bringen, nicht weil die Sachen gleich sind, Sachen Allah ist niemandem gleich. Man vergleicht es mit einem, immer mit einem Lehrer, ja. Das Gleiche hinkt natürlich nicht hundertprozentig, ja. Aber man vergleicht es mit einem Lehrer, der seinen Schüler gut kennt und weiß, dass er die Prüfung bestehen wird. Ja. Der weiß, er wird die Prüfung bestehen, weil er hat ihm da diese Informationen beigebracht. Aber Allah sagt noch gewaltiger. Allah subhanahu wa ta'ala sagt noch gewaltiger, weil sie noch detaillierter ist und weil sie nicht auf Überzeugung beruht, sondern auf wahrhaftigem Wissen. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, damit ihr weder verzweifelt seid, weil euch etwas Gutes entgangen ist, noch euch übermütig über das freut, was er euch gegeben hat. Was soll damit gemeint sein? Was heißt damit? Damit ist eine Begründung. Hier fehlt was. Die Antwort lautet, dies haben wir euch mitgeteilt. Was? Wir haben euch mitgeteilt, dass alles Unglück und alles Glück, was geschieht, bereits schon in einem Buch geschrieben steht, damit ihr weder verzweifelt, wenn euch etwas Gutes entgangen ist, noch dass ihr übermütig, überheblich werdet, wenn Allah euch etwas gegeben hat. Wenn du von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dir etwas Gutes entgeht, wenn du etwas Gutes verpasst hast, wenn dir etwas Gutes entgangen ist, dann sollst du nicht daran verzweifeln, dann sollst du dich nicht darüber ärgern. Dann soll dein Iman an Al-Qadr dich auf den Boden der Tatsachen zurückbringen und sagen, Moment, es geschieht doch gerade sowieso nur das, was Allah wollte. Ich habe nichts verpasst. Allah wollte nicht, dass ich das bekomme. Das, was mich nicht getroffen hat, hätte mich nicht treffen sollen. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak, heißt im Hadith. Das, was dich nicht getroffen hat, das dich verfehlt hat, sollte dich auch gar nicht treffen. Und das, was dich getroffen hat, sollte dich nicht verfehlen. Deswegen ist dieser Iman al-Qadr so wichtig für den gläubigen Menschen und bildet nicht umsonst die sechste Säule des Iman. Und kein Mensch ist gläubig, wenn er nicht diese Säule des Iman ebenfalls an sie zweifelhaft glaubt. Und genauso, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das mitgeteilt, dass alles, was geschieht, in Allah al-Mahfuz geschrieben steht, damit du auch nicht übermütig und überheblich wirst und großkotzig wirst, wenn Allah dir etwas gegeben hat. Allah hat dir eine bestimmte Stellung gegeben, einen bestimmten Rang gegeben unter den Menschen, bestimmtes Wissen gegeben, Ansehen gegeben, Anerkennung in der Gesellschaft gegeben oder Geld oder was auch immer. Du sollst nicht überheblich werden, weil das hat Allah dir geschrieben, noch bevor du irgendwas gemacht hast dafür. Wie viele Menschen gibt es, die lernen und tun und arbeiten und sich bewegen und verreisen, aber kommen nicht mit dem gleichen Ergebnis heraus wie der andere Mensch. Der eine Mensch wird sogar reich geboren. Hat gar nichts getan dafür. Der andere hat sich erarbeitet. Ihr beide braucht nicht überheblich werden. Denn es ist euch gegeben worden, weil Allah schon geschrieben hat, dass ihr es bekommen werdet. Also darfst du das, was Allah dir gegeben hat, nicht zum Anlass nehmen, überheblich zu werden anderen Menschen gegenüber. Kibr, Takabbur oder wie man immer das nennen mag. Im Arabischen heißt es, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Und dann heißt es im Deutschen, noch euch übermütig über das, was er euch gegeben hat. Was er euch gegeben hat, darauf heißt Atakum. Atakum heißt auf Arabisch A'takum. Tamam? Nach der Lesart von Abu Amr al-Basri, rahimahullah ta'ala, heißt es Atakum. Nicht Atakum, sondern Atakum. Und Atakum, also ist ein kurzes A. Statt A, A. Guck mal, dieser Unterschied. Ist nur doppelt so lang gesprochen, ist gar nichts. Atakum und Atakum heißt, kommt von Ata, heißt kommen, Ja'a. Ja? Und dann würde man den Vers so übersetzen, was an Bestimmten zu euch gekommen ist. Also nicht, was er euch an Bestimmten gegeben hat, Vorbestimmten gegeben hat, sondern was zu euch an Bestimmten gekommen ist. Also aktiv sozusagen gekommen ist. Allah liebt keinen, der eingebildet und hochmütig ist. Ja, warum? Weil das, was er zum Mittel der Einbildung und Hochmütigkeit gemacht hat, ist nicht sein Verdienst, sondern ist das das Ergebnis dessen, dass Allah es für ihn geschrieben hat, und kein Grund dafür, überheblich zu werden den Menschen gegenüber. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala liebt niemanden, der überheblich ist aufgrund dessen, was Allah ihm an Diesseitigem gegeben hat, und hochmütig wird, indem er dadurch anderen Menschen gegenüber prahlt. Und das, was Allah ihm gegeben hat an Gütern, ist auch noch bei ihm Anlass, Gott bewahre, geizig zu sein. Das ist ja noch das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Also er ist eingebildet, er ist hochmütig und geizig. Das heißt sogar, dass, geizig ist er erst dann, also geizig im Sinne von geizig, dass es verpönt ist, ist er dann, wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt. Wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt, deswegen heißt es hier übersetzt, der geizt und dadurch seinen Pflichten nicht nachkommt, und nicht nur das, noch schlimmer, er ruft auch noch die anderen Menschen zum Geiz auf und andere zum Geiz aufruft, Gott bewahre. Und wer dem Gehorsam gegenüber Allah den Rücken kehrt, der soll wissen, dass Allah es ist, der sich selbst genügt und folglich niemanden braucht und dem Volk aufgrund seiner Gunsterweisungen aller Lobpreis gebührt. Wo hat er Lucht? Bald, ne? Sehr schön. Machen wir noch diesen Vers zu Ende. Allah subhanahu wa ta'ala verpönt, verunglimpft den Geiz und den Geizigen, der seinen Pflichten nicht nachkommt. Und all dies, die Lösung dafür ist es, den Aufruf, dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Rücken nicht zu kehren. Denn wer dies tut, der soll wissen, dass, auf Deutsch, Allah braucht dich nicht. Wer das macht, nachdem Allah ihm gegeben hat, diese Eigenschaften durch das Diesseits, durch das Diesseits, durch die weltlichen Güter entwickelt, der soll wissen, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Al-Ghani, liebe Geschwister, hat mehrere Bedeutungen. Unter anderem, Al-Ghani ist der Reiche, der so reich ist wie kein anderer. Der absolut Reiche. Ihr müsst euch vorstellen, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hat an seinen Gütern, die er bei sich hat, seitdem er Himmel und Erde erschaffen hat bis heute, ist vergleichbar mit dem, was an einer Nadel hängen bleibt, wenn man sie ins Wasser einmal eintaucht, ins Meer einmal eintaucht und wieder auszieht. Allah ist Al-Ghani. Und Al-Ghani bedeutet auch der Unbedürftige, das heißt derjenige, der niemanden braucht. Und es bedeutet auch der sich selbst genügende, ist natürlich das Gleiche und folglich niemanden braucht, und dem aufgrund seiner Gunsterweisungen aller Lobpreis gebührt. Und dem aufgrund seiner Gunsterweisungen aller Lobpreis gebührt. Der Lobpreis ist Alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala ist Alhamid. Alhamid, liebe Geschwister, kann man auf mindestens drei Arten übersetzen. Erstens, Al-Hamid ist derjenige, dem aller Lobpreis gebührt. Al-Hamid heißt Al-Mahmud, der Gelobte. Zweitens, der Lobenswürdige, auch wenn ihr Menschen euch abwendet. Er ist immer noch wert, gelobt zu werden. Drittens, er ist derjenige, der von seinen Dienern im Himmelsreich Gelobte, auch wenn ihr Diener euch abwendet. So braucht Allah euch nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allah.